Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Er war schon immer ein Streitbarer. Seine Kritik richtete sich an ein Gesundheitssystem, das durch eine von der Pharmalobby erkaufte oder erpresste Politik ermöglicht wurde. Seit Ausrufung der sogenannten Corona-Pandemie fuhr er zu Höchstleistungen auf. Dr. Gunther Frank. Schulmediziner mit Erfahrungen im Krankenhaus, Notfallmediziner, ausgebildet in Naturheilverfahren, Sachbuchautor, engagiert in diversen medizinischen und naturheilkundlichen Gesellschaften und Betreiber einer eigenen Praxis. Im größten Medizinskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, der Corona-Krise, nennt er Hausnummern wie 100 bis 200.000 langfristig gesundheitlich schwer Geschädigte und etwa 20.000 bis 40.000 durch Genimpfung Verstorbene. Ob diese Zahlen haltbar sind oder weit über- oder untertrieben, das wird die Geschichte zeigen. Welche Hintergründe er aber vermutet und über die neuen Deutungen medizinischer Erkenntnisse, darüber spricht meine Kollegin Eva Schmidt jetzt mit dem Mediziner Dr. Gunther Frank und sie wollte zunächst wissen, wann und warum er zum Medizinsystemkritiker wurde, welches sein Erweckungserlebnis noch weit vor Corona gewesen sein muss.
Erstmal im Studium war ich ja total auch universitätsgläubig, das waren für mich wirklich Tempel des Wissens. Und dann in meiner Zeit in dem Krankenhaus hatte man ja viel auch mit Akutfällen zu tun im Notdienst. Und das ist natürlich eine Medizin, die auch heute noch weitgehend gut funktioniert. Da kommen ein wenig Zweifel auf an dem, was man tut. Dann im Krankenhaus habe ich natürlich schon auf der inneren Abteilung die Patienten gesehen. Damals noch hat man ja nach Tagen abgerechnet, nicht nach DRGs, sondern da hat man dann Patienten auch sehr lange gehalten im Krankenhaus. Viel Diagnostik, viel Brimborium und letztendlich kam nicht viel rüber. Das habe ich dann, glaube ich, schon intuitiv gemerkt, aber noch nicht so richtig kritisch gesehen. Und ich glaube, erst als ich dann in der Praxis war, also wirklich dann chronisch kranke Patienten oder auch Menschen präventiv beraten habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, da stimmt was nicht. Also vieles, was da offiziell als Lehrmeinung und als Behandlungsleitlinie gilt, funktioniert in der Praxis einfach nicht. Den Leuten geht es nicht besser, nehmen viele Tabletten ein, machen Ratschläge zur Gewichtsregulation und es geht ihnen nicht besser. Und dann habe ich eben angefangen, kritisch zu werden. Und erst dann habe ich eigentlich angefangen, auch mich mit Autoren zu befassen, die das schon lange kritisieren. Und bin dann über die Evidence-Based Medicine gestolpert und habe mich damit befasst. Habe im Bereich der Ernährung einen Menschen kennengelernt, von dem ich dann wahnsinnig viel gelernt habe, der mir eigentlich beigebracht hat, Studien zu lesen, was ich im Studium, das Fach Biometrie, habe ich da eher so einen Bogen drum gemacht, wie die meisten eben auch. Und das war der Udo Pollmer. Udo Pollmer ist ein Lebensmittelchemiker, der so sehr kritisch zu den ganzen Lebensmittelempfehlungen und Ernährungsempfehlungen steht, der sehr viel Ahnung hat, der so vor 20, 30 Jahren auch sehr präsent war in der Öffentlichkeit mit kritischen Büchern. Und ich habe dann mich auch in seinem Verein engagiert. Und er hat mir beigebracht, wie man Studien liest, muss ich wirklich sagen. Wenn man sich da mal einmal drauf einlässt, dann merkt man plötzlich, wie der große Teil der medizinischen Wissenschaft auf Sand gebaut ist. Ja? Und wenn man ein bisschen dran rüttelt, wie die Studien dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr relativ werden und sehr wenig aussagen. Ja, und wenn man da mal anfängt, dann geht's immer weiter. Und dann schreibt man irgendwann Bücher wie, ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, wo ich dann geschrieben habe, wenn man es mal genau nimmt, ist in der westlichen Gesellschaft die Arztbehandlung die Todesursache Nummer 3. Und dann fängt man an, sich zu vernetzen und so weiter. Und dann kommt sowas wie Corona. Und dann denkt man nach einer kurzen Phase, das ging so einen halben Tag, so ein Schreck. Da habe ich diese Modellrechnung von diesem Ferguson, diesen unsäglichen Modellierer da aus dem Imperial College gelesen. Da habe ich, hoppla, was ist denn das für eine Hochrechnung? Das ist ja eine Katastrophe. Aber ich wusste halt schon, wo die guten Leute sind, wo ich mich erkundigen kann, wie man das epidemiologisch wirklich bewerten soll. Und dann habe ich geschaut, was schreibt das deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin dazu, also Andreas Sönigsen damals oder Ingrid Mühlhauser. Was schreibt Ioannidis dazu, den ich auch persönlich kennengelernt habe vor Corona im Rahmen eines Vortrags. Und dann war mir schnell klar, oh, da läuft was ganz gehörig schief.
Ja, Herr Dr. Frank, Sie haben ja gerade Ihre Bücher erwähnt, die Sie geschrieben haben, zum Beispiel 2012 mit dem Titel Schlechte Medizin in der Corona-Zeit, dann eins mit dem Titel Der Staatsvirus und Das Staatsverbrechen wurde 2023 veröffentlicht. Ihr Lebenslauf auf der Homepage reicht bis ins Jahr 2022. Die beiden letzten Bücher haben es aber nicht auf Ihre Publikationsliste geschafft. Ist das jetzt Nachlässigkeit? oder fürchten Sie Reputationsverlust bei Ihren angestammten, vielleicht konservativen Patienten?
Ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe ja als Corona-Kritiker auch einen Namen. Also da sich Ziele in der Öffentlichkeit zu präsentieren mit Aktualisierungen, vielleicht auch mit einer X-Geschichte oder Facebook und dergleichen, da komme ich einfach nicht dazu. Aber eigentlich auch irgendwie Desinteresse, weil der Kampf läuft inzwischen auf ganz anderen Ebenen, in einer ganz anderen Tiefe ab. Und dann so eine Homepage ist dann wirklich nicht mehr in meinem Fokus. Nee, also ich habe überhaupt keine Sorge, irgendwo anzuecken. Das hat mir vielleicht auch geholfen in der Corona-Zeit. Ich war ja schon als Kritiker, sage ich mal, anerkannt. Also damals ja noch im Öffentlich-Rechtlichen, auch in Talkshows, konnte ich eben über die Übertherapien sprechen, über die viel zu vielen Bluthochdrucktabletten, Diabetestabletten. Also da habe ich überhaupt keine Probleme, mich entsprechend zu positionieren. Wobei ich halt immer darauf achte, und das ist natürlich essentiell, dass ich in der Kritik hart bin, aber in der Art und Weise, wie ich das mache, auch irgendwie seriös bleibe.
Es war auch eher eine einleitende und rhetorische Frage. Sie sind ja, wie Sie schon gesagt haben, dezidiert in der Öffentlichkeit mit Ihrer umfassenden Regierungswissenschafts- und Medizinkritik. Da wollte Ihnen ja Janosch Dahmitsch von den Grünen schon deshalb, ich glaube 21 war das, die Approbation entziehen lassen. Trotzdem geht es ja weiter mit empfindlichen Repressalien, wenn man sich so umschaut, gegen Kritiker, nicht zuletzt unter der erfundenen Straftat der Delegitimierung des Staates. Wie weit werden Sie denn gehen in Ihren Vorwürfen und der Forderung nach Aufarbeitung und dann auch Konsequenzen für die Täter dieses Riesenverbrechens?
Also man muss sich ja vor allen Dingen die Frage stellen, was macht das mit einem selbst? Wo will man hingehen? Wie will man damit umgehen? Und für mich war ganz, ganz wichtig auch in der Phase, wo ich zum Beispiel viele Impfatteste ausgestellt habe, also wirklich reihenweise. Da stand bei mir die halbe Uniklinik vor der Praxistür, die ist nicht weit entfernt von mir und von Mitarbeitern dort, die also Impfatteste wollten. Und Impfatteste habe ich reihenweise ausgestellt. Bei Maskenattesten war ich etwas zurückhaltender, aber Impfatteste habe ich gesagt, das ist ärztlich einfach nicht verantwortbar, dass man Leute zwingt, ein Genexperiment mitzumachen. Und da hatte ich schon die Befürchtung, dass dann wirklich die Polizei vor der Tür steht und mir die Praxis leer räumt. Und dann kriege ich halt unmittelbar auch ein finanzielles Problem, weil ich zahle hier das Häuschen ab mit dem, was ich in der Praxis einnehme. Und da habe ich dann mit meiner Frau drüber gesprochen und dann sagte sie, pass auf, du machst das, was du für richtig hältst. Ich stehe hinter dir und muss ich fast schlucken, wenn ich das sage. Und da habe ich gewusst, erstens, ich habe die richtige Frau geheiratet und zweitens, mir kann nichts passieren. Auch wenn ich pleite gehe, sonst was, man macht das Richtige. Das ist jetzt ganz individuell, jeder muss da selber seinen Weg finden, aber ich glaube, man muss vor sich selbst Rechenschaft ablegen, man muss, früher hat man gesagt, einen Spiegel gucken können. Also ich glaube, das ist der Maßstab des Handelns. Das bedeutet natürlich nicht, dass man unklug ist oder dass man bestimmte Fettnäpfchen vielleicht reintritt oder so. Die sollte man schon kennen. Ich habe zum Beispiel Nazi-Vergleiche immer gemieden in der Öffentlichkeit. Braucht man auch nicht, um das Ganze zu erklären. Aber grundsätzlich mache ich das, was ich für richtig halte. Und na gut, jetzt kann ich gut reden, ich sitze nicht im Gefängnis. Also mal gucken. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, was das Ganze mit einem selber macht und wie man sich selber für sich positioniert, damit man einfach später sagen kann, egal was passiert ist, es war richtig. Und das ist für mich der Maßstab, nicht was andere oder Fachgesellschaften oder Politiker oder wie heißt der Herr Dahmen. Das ist ja so ein intellektueller Tiefflieger natürlich mit autoritären bis totalitären Anwandlungen. Ich könnte fast schon Diagnose stellen. So Leute sind natürlich an der Macht und solche Leute können viel Schaden anrichten, aber das ist nicht mein Maßstab.
Sie sind meines Wissens im Heidelberger Gemeinderat, versuchen sich dort Gehör zu verschaffen, haben dort auch die Corona-Krisenstab-Protokolle eingefordert. Wissen Sie denn von ähnlicher kommunaler Aufklärungsarbeit im Land? Und halten Sie es für erfolgreicher, als die einzelnen Bundesländer oder gar den Staat in die Pflicht zu bekommen? Was konnten Sie denn bisher so in Ihrer Gemeinde erreichen?
Also ganz grundsätzlich gilt sowohl als auch. Natürlich sagt dann ein Oberbürgermeister, ja, die Corona-Aufarbeitung ist doch nicht Gemeindesache. Aber natürlich ist sie Gemeindesache, weil hier sind die Verletzungen passiert. Hier war die Exekutive am Werk, um die Schulen zu schließen, die Leute von der Neckarwiese zu vertreiben oder von den Parkbänken. Hier kennt man sich. Und natürlich ist die Kommune eigentlich der Ort, um eine Corona-Aufarbeitung im Sinne einer Überwindung von Spaltung zu erreichen. Wenn es um juristische Fragestellungen geht, dann sind wir natürlich beim Land und beim Bund viel besser aufgehoben. Wobei ich ja, das habe ich dem Oberbürgermeister auch gesagt, in einem vertrauten Gespräch, ich habe gesagt, Herr Würzner, wenn Sie es mal doch genau überdenken, bin ich doch Ihre Exit-Strategie. Ja? Weil es ist doch ganz offensichtlich, dass das hier absolute Willkür war und dass die Heidelberger Bürger dadurch massiven Schaden erlitten haben. Ich sage immer, das ist die größte Verwerfung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn sie auch historisch aus der Nummer irgendwie noch einigermaßen glaubwürdig herauskommen wollen, dann können sie doch jetzt sagen, sie sind getäuscht worden. Ja, sie sind von der Universität hier, vom Land, von allen Experten, die sie gefragt haben. Ich verlange nicht von einem Bürgermeister, dass er sich mit Epidemiologie auskennt. Ja, aber sie sind doch überall getäuscht worden. Warum jetzt nicht zusammen gegenüber dem Land und dem Bund Rechenschaft fordern? Weil die Stadt Heidelberg ist ja genauso wie andere Gemeinden ja eine Zahlungsunfähigkeit. Im Doppelhaushalt fehlen 100 Millionen. Das hat auch ganz viel mit Corona zu tun, natürlich auch mit der Energiepolitik und der Migrationspolitik. Aber warum nicht als Kommune die Seiten wechseln und sagen, wir sind betrogen worden, wir wollen jetzt Rechenschaft, zum Beispiel auch für die Schulschließungen und was weiß ich. Und man könnte ja zum Beispiel, war ein Treffen gewesen mit dem Kinderbeauftragten, das war auch besonders. Da habe ich die Kinderbeauftragten gefragt, wie sie denn die Zeit empfunden haben für die Kinder, die Lockdown-Zeit. Wissen Sie, was die Antwort war? Ja, also wir wollen uns jetzt nicht von falschen Karren spannen lassen.
Gott, ja. Ja, es kommt eben immer darauf an, wie sehr derjenige, den Sie jetzt dazu ermutigen wollen, Aufarbeitung mitzuleisten und die Seiten zu wechseln, er selbst überzeugt war von dem, was er getan hat und wahrscheinlich, wie sehr er es schafft, vor sich selbst zurückzutreten. Was meinen Sie denn? Hätten wir in München, in Bayern Chancen auf Aufarbeitung? Sie wissen, wer da die Protagonisten waren.
Ja, der oberste Wendehals, der Wendehälse, ganz vorne dran. Ich glaube, es ist in der Politik leider eher die Frage, dass ein Politiker immer denkt, wie kommt das an? Was ist die führende Meinung und bin ich Teil dieser führenden Meinung? Also dieses Schuldeingeständnis oder dass man falsch gelegen ist, spielt, glaube ich, bei Politikern gar nicht so die große Rolle. Und natürlich ist es so, dass gerade in Heidelberg zum Beispiel die Rhein-Neckar-Zeitung, das war ja mal eine ganz respektable Zeitung, gegründet von Theodor Heuss, sehr liberal und das ist ja heute ein Provinz-Hetzblatt. Schlimm. Und das ist die einzige Zeitung in Heidelberg. Und da denkt natürlich ein Oberbürgermeister immer, was schreiben die? Aber der Punkt ist ja auch der, man will vielleicht ja auch überlegen, wie wird sich langfristig beurteilt, meine Arbeit. Und jetzt hätten die Bürgermeister eben die Chance zu sagen, okay, wir haben da mitgemacht, aber wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir von allen getäuscht worden sind, allen. Das haben Fachverbände, die Universitäten, was will ich denn da von einem Bürgermeister eigentlich verlangen, dass er dagegen hält? Wo ich welche kenne, die das versucht haben. Ein Bürgermeister kann ja entlassen werden von der Gemeindeaufsicht, wenn er die Maßnahmen nicht umsetzt. Und da kann er doch sagen, ich bin jetzt getäuscht worden und wir müssen jetzt, kann man ja auch milde machen, jetzt mal in diese Aufarbeitung reingehen. Wir müssen auch mal das Regierungspräsidium fragen oder die Ministerien, wie kamt ihr eigentlich dazu? Habt ihr dann sorgfältige Risikoabwägung gemacht? All die Dinge könnten passieren und es würde auch denjenigen gut stehen, wenn sie mal später geschichtlich über ihre Rolle nachlesen wollen oder ihre Kinder oder ihre Enkel. Also ich so versuche ich das irgendwie argumentativ einzupacken. Aber wir sind noch sehr weit davon entfernt, das muss man sagen. Also in Heidelberg hat mich noch keiner der etablierten Parteien von der CDU, von den bürgerlichen Parteien, aber auch von den diversen linken Parteien angesprochen auf das Thema. Also ich habe das mehrfach angeboten. Sie versuchen eher zu sagen, Herr Frank, Sie sind doch so ein belesener Mensch, warum fokussieren Sie sich so auf das Corona-Thema? Die linken Parteien versuche ich immer zu kriegen, indem ich ihnen sage, passt mal auf, Solidarität, alles recht und schön, ja, aber der Corona war die größte Umverteilung von unten nach oben seit dem Zweiten Weltkrieg. Seid ihr euch das eigentlich bewusst? Corona-Politik war die Steighalterpolitik der großen Finanzmonopole.
Ja. Und von
Und
wegen
jetzt kommt.
Solidarität kann man eben ja auch die Solidarität den Alten gegenüber anführen. Am Anfang wurde mit ihnen argumentiert, aber zum Schluss hat man sie alleine sterben lassen.
Absolut humanitäre Katastrophe und das alles unter dem Deckmantel einer solidarischen und eben auch, wenn es die linke Parteien betrifft, eben dieses linken Ideals der Solidarität, der Gleichheit und es war genau das Gegenteil. Und da kriege ich so ein paar dann, die dann nachdenken, aber es ist noch weit davon entfernt, dass sie aktiv auf mich zugehen. Herr Frank, lassen Sie es uns anpacken. Machen wir mal endlich einen runden Tisch für die Stadt zum Thema Corona. Das ist leider noch nicht der Fall.
Sie gehen ja davon aus, dass das Ganze ein systematischer Angriff des Biowaffennetzwerks, also der Gain-of-Function-Forschung war und ist, muss man ja sagen. eine stetige Verblendung und Verdrehung von Tatsachen, ein Schwindel durch diese Modellierungen etc. Das geht munter weiter, denn in einer jüngst in Nature veröffentlichten Studie bestätigt sich erneut das, was ja als Verschwörung geframed war, nämlich dass die mRNA mit den produzierten Spike-Proteinen länger im Körper bleibt. Plötzlich wird das aber gefeiert und die Gefährlichkeit als Nutzen verkauft. Worum geht es dabei genau?
Also ich schreibe gerade das dritte Corona-Buch, diesmal mit Co-Autoren, Kai Klapproth und der Martina Binnig. Und wir gehen natürlich der Frage nach, was steckt denn da wirklich so dahinter? Und da muss man schon ein bisschen tiefer reingehen. Und ich glaube, dass zwei große Strömungen in der Corona-Zeit zusammengetroffen sind. Das waren einmal die Entwicklung der Finanzmonopole, die inzwischen die Macht haben, für schlechte Produkte künstliche Märkte zu erzeugen, um da einen Profit einzufahren. Also man braucht heute nicht mehr gute Produkte, um sich durchzusetzen am Markt, sondern man kann einfach den Markt künstlich erschaffen. Für mich war letztendlich die Corona-Krise nichts anderes wie ein künstlicher Markt, der totalitär betrieben worden ist. Und das andere ist aber auch, dass in unserer Gesellschaft so seit den 60er, 70er Jahren wieder so, ich nenne es ganz bewusst vielleicht auch so marxistisches Denken, sich in einem anderen Kleid wieder durchsetzt. Also diese Vorstellung, ich mache mich zum Anwalt der Unterdrückten der Welt, dafür bin ich dann deren Sprecher, bin die Elite und kann quasi Unterstützung und Privilegien abgreifen. Und dieses Denken hat sich breit durchgesetzt seit den 70er Jahren. Und dieses Denken ist immer auch mit der Dekonstruktion von Wirklichkeit zusammen, weil immer, wenn die Sprache zum Beispiel, ja, wenn die Sprache die Wirklichkeit darstellt, muss ich die Sprache bekämpfen und muss sie rumdrehen. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel anerkennen muss, dass in der Wirklichkeit die Beschädigung des Immunsystems durch die mRNA und zwar langfristig große Probleme machen wird, dann drehe ich das einfach rum und sage, das ist ja super. Also es ist eigentlich Orwellsches Neusprech. Es wird alles rumgedreht, um die Leute zu verwirren. Also als alte totalitäre Praxis, um Widerstand auch zu brechen. Und ich glaube einfach, dass diese zwei Strömungen, ich nenne es ruhig mal bewusst auch so Neomarxismus oder Ökomarxismus, Gender oder wie auch immer, dass die sich verbündet haben mit diesen Finanzmonopolen, weil die Finanzmonopole haben irgendwann gemerkt, wahrscheinlich so in den späten 90ern, Anfang 2000, sie brauchen ja für die Durchsetzung von künstlichen Märkten Politiker, die quasi Freiheit gerne einschränken. Weil in einer freien Gesellschaft künstliche Märkte durchzusetzen ist schwierig, weil sie haben immer Leute, die sagen, hey, das Produkt ist ja schlecht. Oder vielleicht Leute, die in Institutionen sauber arbeiten und die Prüfungen anständig machen. Universitätsmitarbeiter, die Forschung machen und sagen, nee, das taugt ja gar nichts. Und das müssen sie beherrschen, das müssen sie kleinkriegen. Und dazu brauchen sie Politiker, die also autoritär bis totalitär denken. Und die haben sie halt in diesen Reihen dann gut gefunden. Ich meine, warum macht denn jemand wie Joschka Fischer oder Annalena Baerbock oder Habeck, warum machen die Karriere? Die hätten doch 0,0 Chance, irgendwo Karriere zu machen. Aber sie haben die Aufgabe bekommen, diese künstlichen Märkte totalitär durchzusetzen. Und diese Problematik haben wir gerade. Deswegen ist es auch so zäh. Das bedeutet auch, wenn Corona kippt, kippt alles. Deswegen ist es so schwierig, weil wenn die Leute verstehen, wie sie bei Corona reingelegt worden sind, dann verstehen sie auch, dass sie bei Klima reingelegt werden, bei gleichberechtigten Rassismus und sonst was. Und dann ist es aus mit dieser Hegemonie. Aber deswegen ist das so zäh. Mhm.
Kommen wir nochmal auf die medizinische Ebene zurück. Sie sagten zu dieser Studie, die da veröffentlicht wurde in einem Gespräch, das hätte mit Wissenschaft nichts zu tun. Diese nicht vorhandene Skepsis, eben keine Kontrollstudien. Alle Ärzte, die die Spritzen gegeben haben, obwohl sie keinen Beipackzettel gesehen haben, obwohl sie keine Aufklärung leisten konnten, sich trotzdem die Unterschrift der Patienten geholt haben und lustig drauf losgespritzt haben, wenn sie sich in diese Kollegen hineinversetzen, wie kann man sein Berufsethos mit der Vorgabe, bei der Behandlung vor allem nicht zu schaden, in dieser Situation auf eine Art wegargumentieren? Wie funktioniert das?
Also das kann man sich nur erklären, wenn man in größeren psychologischen und soziologischen Dimensionen denkt. Das ist einfach ein Gruppenmoralismus, der hat funktioniert. Also es ist möglich, eine Masse von Menschen dazu zu bringen, etwas wirklich Übles zu tun, aber sich gut dabei zu fühlen. Und da sind die Ärzte ganz offensichtlich eben auch nicht gefeit davor. Und dazu gehört aber diese Entwicklung seit den 60er, 70er Jahren, in dem die Wirklichkeit dekonstruiert wird. Ja. Es ist mir früh aufgefallen beim Thema Ernährung. Die Ernährungswissenschaft ist für mich eine Sekte, die einfach wirklich was völlig Irres durchsetzen will, um Menschen wieder mal was vorschreiben zu können, was sie zu tun haben, um Macht über sie zu bekommen. Und da lassen sich natürlich wieder wunderbar Produkte dann und so weiter verkaufen. Und das geht weiter mit den Übertherapien. Also die Ärzte haben gelernt, nicht kritisch zu sein. Es geht mit der Doktorarbeit los, dass da Dinge gemacht werden, der Doktorvater Messungen vielleicht schöner darstellt, damit die Publikation dann auch rauskommt, damit er so eine Habil machen kann und der Doktorand seinen Doktortitel kriegt. Man gewöhnt sich an diese Regelbrüche einfach. Und jetzt ist es so, dass mit der Schweinegrippe das noch nicht funktioniert hat. Bei der Schweinegrippe war es dann auch so, dass die Ärzte irgendwann gemerkt haben, oh, die Impfung ist ja eigentlich mehr problematischer als die Schweinegrippe selbst und haben dann auch aufgehört zu impfen. Da war diese Wirklichkeitsnegierung in der Gesellschaft noch nicht so weit. Das hat es noch 10 Jahre gedauert mit der permanenten Propaganda, die permanente Besetzung mit Führungspositionen, mit Leuten, die das mitmachen. Also wenn Sie heute die Funktionseliten anschauen von den Chefredaktionen, von den Kirchenleitungen bis sonst wohin, das sind ja alles Leute, die komplett an der Wirklichkeit vorbei diese Regierungsnarrative ventilieren. Und wenn dann ein Arzt das immer wieder hört, dann ist er irgendwann weichgekocht und merkt es nicht mehr. Da kann der Patient nach der Impfung tot umfallen. Da sagt er, oh, habe ich zu wenig geimpft. Insofern ist diese kollektive Abschaltung von Empathie und Vernunft hat unglaublich gut funktioniert. Und das ist auch das, was mich überrascht hat, muss ich auch zugeben. Das hätte ich mir so vor Corona in diesem Ausmaß nicht denken können, dass man dann Leute, die sagen, nee, ich mache Gentherapie nicht mit, das war ja knapp davor, dass man so Leute nicht am Laternenpfahl aufgeknüpft hat. Übrigens, in diese Vermarktung dieser Covid-19-Impfstoffe, da hat man diesen Gruppenvoralismus vollkommen bewusst eingepreist. Also man hat diesmal wirklich von der Schweinegrippe gelernt. Man hat diese Hetze gegen Kritiker als Oma-Mörder und so Sachen, hat man durch eine Yale-Studie 2020 schon offiziell als Wissenschaft in die Kampagne mit eingepreist.
Ja. Nochmal zu den Ärzten. Was hätte denn deren rote Linie sein müssen? Da gab es ja diese rote Handbriefe, also diese sogenannten Informationsschreiben der Hersteller. Im Juli 21 einen, der von Myokarditis und Perikarditis als Nebenwirkung von Comirnaty und Spikevax gewarnt hatte. Gab es danach einen Einbruch in der Impfbereitschaft der Ärzte?
Nein, der Gruppenmoralismus hat vollgegriffen, auch bei den Ärzten. Ne? Die haben ihren Verstand komplett abgeschaltet. Aber die Sünde, also der Beginn dieses Irrsinns, der ließ halt aber weit früher. Wie gesagt, die Ärzte haben sich an diesen Regelbruch gewöhnt und sie hätten schon längst vor 20, 30 Jahren sagen müssen, was verschreiben wir eigentlich für Medikamente? Die Typ-2-Diabetiker, was machen wir mit denen eigentlich? Wie gegen das fünfte Bluthochdruckmedikament, Cholesterinsenker, der letztendlich nur die Praxen der Orthopäden mit Muskelschmerzen füllt und so. Also die Ärzte haben da einfach ein Problem mit sauberer Wissenschaft und mit dem Blick auf den Patienten, ob wir ihn nicht wirklich schaden. Und insofern war das jetzt Corona nur noch mal einer obendrauf, aber dann kam eben dieser Gruppenmoralismus dazu, dass ich also wirklich nicht sage, die Medizin wirkt oder wirkt nicht, sondern die Medizin ist moralisch gut oder moralisch schlecht. Und die Ärzte haben ja nicht mehr als Ärzte agiert in der Corona-Zeit, sondern als Hohepriester, die ihnen Gut und Böse einteilen. Und das ist natürlich ein absoluter Zivilisationsbruch, gekrönt durch die Kinderimpfung. Also das ist keine Lappalie, sind keine Fehler, sondern wir haben einen Zivilisationsbruch, der die Gesellschaft tief spaltet und der auch nicht so einfach zu reparieren sein wird und der ja auch noch weitergeht. Wenn wir vielleicht noch kurz in die Zukunft blicken. Also Sie haben gesagt, was hätten die Ärzte erkennen müssen? Jetzt von Anfang an, also wenn Sie einfach nur die einfachsten Regeln, die Standards sind, angewandt hätten, hätten Sie sofort gemerkt, das stimmt da hinten und vorne nicht. Können Sie noch erinnern an diese Anfangs 20, die Laufbänder mit Toten und noch mehr Corona-Tote und da wieder Tote. Ja, die Todesrate täglich war 2700, wie immer. Da war nichts Besonderes. Die Krankenhäuser standen leer. Die haben ja dann aus Langeweile Tänzchen eingeübt. Auf der Straße lagen keine Toten. Man kannte am Anfang ja kaum jemand, der Covid erkrankt war. Also die Ärzte hätten sofort merken müssen, dass da
Ja.
was nicht stimmt. Aber sie haben sich einbinden lassen in diesen Gruppenmoralismus.
Genau, wir hatten diese Argumente dann der vielen Toten und der überfüllten Krankenhäuser. Hätte man früh wissen können, wie Sie sagen, und auch, dass es weniger Corona-Kranke und Tote waren, weil sie ja herbeigetestet waren. Das hat jetzt eine große griechische Studie kürzlich nochmal bestätigt, die einen großen Datensatz aus griechischen Krankenhäusern ausgewertet hatte. Aber wir wollen ja Prophylaxe betreiben und diese Sprachverwirrung, die wir erlebt haben und erleben, diesen Neusprech frühzeitig identifizieren lernen. Können wir denn das, wenn wir noch mittendrin stecken? Also wenn man so paralysiert ist oder traumatisiert, dass man sich überfordert fühlt, etwas zu verstehen und deshalb sich klein fühlt und meint, dass das, was einem präsentiert wird, zu groß ist und deshalb man nur schluckt, was man bekommt.
Genau, das ist ja das, vor dem Hannah Arendt ja eindrücklich gewarnt hat. Sie hat ja gesagt, wenn ein Land, ein Volk die Wirklichkeit verliert, also wenn sie gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist und es ihm auch egal ist, dann kann man mit diesem Volk machen, was man will. Und das ist ja genau die Taktik, das ist ja genau der Plan, diese unfassbare Verdrehung von Wirklichkeit. So wie eine Hydra, ja, und wenn ich die Corona-Lügen entlarvt habe, dann kommen die nächsten auf mit Klima oder mit was weiß ich, Kriminalitätsstatistik. Also diese permanente Missachtung der Wirklichkeit hat ja Methode. Das soll ja die Leute genau in diese Verfassung bringen, die sie gerade geschildert haben. Und dem muss man halt dagegen halten. Ja, Kant, benutze deinen eigenen Verstand. Nehme die Sinneseindrücke wahr. Das, was du selber erlebst, macht das auch zum Maßstab deines Denkens. Das fällt übrigens, glaube ich, einfachen Leuten tatsächlich einfacher als Leuten, die nur am PC sitzen und an der virtuellen Wirklichkeit arbeiten. Also wenn man noch irgendwie die Hände mal im Erdreich hat oder einen Pinsel oder einen Hammer in der Hand hält, dann hat man, glaube ich, einen anderen Bezug zur Wirklichkeit. Und das ist jetzt die Aufgabe, dagegen zu halten und sagen, nee, ihr könnt mir jetzt mich dazu müllen mit Schwachsinn, aber ich stelle euch eine Frage und die tut ihr mir erstmal beantworten. Die steht über allem. Zum Beispiel, haben Sie eine Kennzahl, dass wir in den Jahren 21 und 20 aufgrund eines Virus eine außergewöhnliche medizinische Notlage hatten in der Bevölkerung? Haben Sie da irgendeine Kennzahl, irgendwas? Sterbezahlen, Krankenhausbelegungen, Sterbealter, gibt es da irgendeine Kennziffer? Und ich sage Ihnen, diese Kennziffer gibt es nicht. Es war nichts medizinisch Außergewöhnliches. Das Einzige, was außergewöhnlich war, waren die Maßnahmen. Und das ist übrigens auch das, was bei den Corona-Krisenstabprotokollen der Stadt Heidelberg rauskommt. Die haben sich jahrelang getroffen und haben die Probleme diskutiert, die durch die Maßnahmen entstanden sind, nicht durch das Virus. Es waren die Probleme in den Altenheimen, die Isolierung, es waren die ambulanten Pflegedienste, die nicht mehr richtig arbeiten konnten. Es waren das weggetestete Personal in den Krankenhäusern, die sich dann aber auch wegen den Schulschließungen um die Kinder kümmern mussten. Ja, es war alles Probleme, die Maßnahmen geschaffen haben. Und da hätte halt einmal irgendeiner sagen müssen, auch von der Stadt, über was reden wir eigentlich? Über Probleme, die wir selber schaffen? Oder reden wir hier noch irgendwie über ein Virus? Hat man aber nicht, weil man halt in diesem Tunnel war. Und da müssen wir ran. Da müssen wir den Leuten einfach, und das tun wir ja auch, das machen Sie mit Ihrem Sender, das mache ich mit meinen Büchern, immer wieder darauf hinweisen, nein, wir lassen uns nicht einlullen, wir lassen uns nicht ablenken, sondern wir stellen die wichtigen, die wenigen wichtigen Fragen. Und wenn ihr da keine Antwort drauf habt, dann schert euch zum Teufel mit euren Lügen.
Also wir konstatieren zum Schluss, dass die Menschen in einen irrationalen Panik-Hype gebracht wurden, der mit viel Geld und unendlichen Kampagnen möglich wurde. Ich erinnere mich nur an diese Agentur, die da alle möglichen Firmen von Hornbach, Rittersport, Vodafone über Shell und Leitz, Otto, Yellow akquiriert hatte, um dann eine Impfaufforderung aus ihrem Logo zu gestalten. Also nur eins, eine Kampagne. Also dieser Hype hat in Deutschland, so schreiben Sie, Millionen Bürger körperlich, psychisch und finanziell geschädigt und Zehntausende umgebracht. Die Kosten schätzen Sie auf 440 Milliarden Euro. Aber wo sitzt denn Ihrer Meinung nach diese Macht, die dazu fähig ist und eben durch all diese Strukturen durchagieren kann?
Ja, die Frage der Macht stellt sich tatsächlich. Wer kann sowas eigentlich inszenieren? Und ich glaube, da muss man einfach in gesellschaftlichen Entwicklungen, Strömungen denken. Und wir versuchen in unserem neuen Buch darauf auch eine Antwort zu geben, die natürlich nicht die alleinige ist, weil die Wirklichkeit ist ja immer ein bisschen komplexer. Aber wir glauben schon, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung haben, die weg von der Marktwirtschaft und weg vom eigentlichen Kapitalismus führt. Also der Kapitalismus ist so erfolgreich geworden, dass die Monopolbildungen jetzt die eigenen Regeln und Standards einer Marktwirtschaft, eben wie Wettbewerb um die besten Produkte, Kundenorientierung umgehen kann, indem sie künstliche Märkte schaffen. Genau gesagt ist es eigentlich so, die Unternehmen heute werden ja von den mehr oder weniger gleichen Inhabern besessen. Also das sind dann diese großen Vermögensverwaltungen von BlackRock, Vanguard und so weiter. Und die ja überall letztendlich Eigentümer sind. Das heißt, es entsteht eigentlich überhaupt kein Markt mehr für Wettbewerb, um Kunden, sondern eigentlich werben die Unternehmen um die Investoren. Und das ist was völlig anderes. Das heißt, es geht nicht mehr darum, gute Produkte auf den Markt zu bringen, sondern an schlechten möglich maximal zu verdienen. Diese künstlichen Märkte. Und das war Covid-19 eben gewesen. Da gab es ein unheimlich schlechtes Produkt aus einem riesengroßen pharmakologisch-militärischen Netzwerk. Das kann man auch Gain-of-Function-Forschung dazu sagen. Und die hatten Ladenhüter, da war es 4000 Patente und die hatten Riesendruck, endlich daraus Geld zu machen. Und das haben sie dann geschafft, indem sie diese Covid-19-Impfkampagne betrieben haben. Also die Pandemieausrufung, die Lockdowns, das war alles Teil dieser Kampagne gewesen, um diesen Ladenhüter auf den Markt zu bringen, der unter normalen Umständen niemals zugelassen worden wäre. So. Aber diese Entwicklung zu diesen Finanzmonopolen, die also die freie Marktwirtschaft eigentlich kaputt machen, die braucht aber noch einen politischen Arm. Die braucht Politiker, die bereit sind, eben Willkür, autoritäres Regierungsverhalten bis hin zu totalitären Machtausübung dann auch durchzusetzen. Und diese Politiker hat man halt gefunden in diesem grün-marxistischen Umfeld, das inzwischen ja tief in die CDU reinreicht. Und so hat man eben auch Karrieren gesehen wie Joschka Fischer oder Annalena Baerbock und so weiter. Das sind alles Leute, die hätten noch nie eine Chance gehabt, einen vernünftigen Beruf zu bekommen. Die sind gezielt gefördert worden, kann man nachgucken, Young Global Leader Program und so weiter, damit sie Regierungspositionen einnehmen, um diese künstlichen Märkte durchzusetzen. Und so haben wir inzwischen eine Funktionärselite in Deutschland. Das zieht die Kirchen mit ein, die Landratsämter, überall, wo man hinguckt, sitzen Leute, die keinen Respekt mehr haben vor Gewaltenteilung und vom Grundgesetz. Und jetzt kommt etwas Wichtiges zum Tragen, was der berühmte Verfassungsrechtler Böckenförder, glaube ich, heißt er, glaube ich, gesagt hat, schon in den 50er Jahren. Die Verfassung, das Grundgesetz lebt von Voraussetzungen, dass es nicht selber garantieren kann. Also auf gut Deutsch, wir Bürger eines Landes müssen uns schon überlegen, in welchem Land wir leben wollen. Wollen wir in einem autoritären Staat leben, der die Wirklichkeit vertritt, der die Institutionen mehr oder weniger gleichschaltet? Oder wollen wir in einer Pluralität leben, wo die Meinungen konkurrieren, wo ich sie frei sagen kann, wo die Institutionen funktionieren? Und da müssen die Leute halt irgendwann mal verstehen, wenn sie nur Tagesschau hören, werden sie halt in diese Richtung gelenkt. Und sie müssen sich ihres eigenen Geistes bedienen. Das müssen wir hinkriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann landen wir im nächsten Totalitarismus.
Was ist denn Ihre Prognose? Wann wird denn Deutschland in der Lage sein, genau hinzuschauen, genau da hinzuschauen? Also Sie haben es vorher, glaube ich, erwähnt, dass Corona, wer das durchdrungen hat, der erkennt dann die anderen Systematiken.
Genau. Ich befürchte, dass Deutschland allein es wieder mal nicht schaffen würde oder halt nur sehr spät, dass wir Hilfe von außen brauchen. Und da ist schon sehr erstaunlich, was derzeit in den USA passiert. In den USA wird dieser kulturelle Bürgerkrieg, der ja in Teilen schon ein kalter Bürgerkrieg ist, mit Gefängnisstrafen und Meinungsunterdrückung und Arbeitsplatzverlust, dass dieser Bürgerkrieg ja offen ausgetragen wird. Was in der Trump-Administration alles läuft in Richtung Corona-Aufklärung oder auch dieses Trockenlegung dieses NGO-Sumpfes, was ja letztendlich parastaatliche Strukturen sind zur Meinungsunterdrückung, das ist schon wirklich, also das hätte ich in meinen optimistischen Träumen mir nicht träumen lassen, dass da wirklich so durchgegriffen wird. Oder dass Kennedy wirklich auch jetzt, Moderna zum Beispiel zieht jetzt die Zulassung zurück von dem nächsten mRNA-Impfstoff, dass Bhattacharya in Amt und Würden kommt und die größte amerikanische Gesundheitsbehörde leitet, wo die ganze Forschung drüber läuft, der auch schon ganz öffentlich gesagt hat, also diese mRNA-Geschichte ist hochgradig fragwürdig und ich bin überzeugt, der wird als erstes die Kinderzulassung streichen, die Gain-of-Function-Forschung genau hinterleuchtet wird, wobei die Amerikaner sicherlich jetzt nicht unbedingt viel Ehrgeiz haben, den Ursprung von SARS-CoV-2 dann vielleicht doch in amerikanische Universitäten zu verordnen, die haben schon Interesse, dass das in Wuhan bleibt. Aber da passiert so viel. Das alles hört sich jetzt nach einem großen Lob für die Trump-Administration an. Ist es auch, ohne natürlich naiv zu sein. Also im Rahmen der Technologieförderung könnte durch, auch durch einen, sage ich mal, Macher wie Trump Dinge aufgebaut werden, die später dann sich wieder sehr negativ einsetzen lassen für totalitäre Überwachungsstrukturen. Aber sei es drum, diese kulturelle Hegemonie, ich sage durchaus bewusst Neomarxismus, die durchbricht die Trump-Administration. Und für mich, nur so aus dem Bauch heraus, ist die entscheidende die nächste amerikanische Wahl. Wenn die Amerikaner sich dafür entscheiden, diesen Kurs beizubehalten, indem sie dann zum Beispiel J.D. Vance wählen oder Rubio, dann muss Deutschland umschwenken. Die Wirtschaft macht es ja übrigens. Sie haben diese unsäglichen Werbekampagnen da mit den Impfen ist Fahrvergnügen oder Impfvergnügen, VW oder so. Die Wirtschaft ist ja immer opportunistisch, muss sie auch sein. Ja, die Wirtschaft ist ja nicht dazu da, Revolutionen auszulösen, sondern die muss Profite machen. Also die werden natürlich opportunistisch agieren. Und die kippen ja schon. Und natürlich haben wir in Deutschland wie ein Mehltau diese Funktionärsschicht, die von Privilegien lebt, die sich gegenseitig protegiert und übrigens auch Preise vergibt ohne Ende, Verdienstkreuze und so weiter. Bis wir die überwunden haben, das wird natürlich sehr, sehr lange dauern. Aber ich denke, wenn die Amerikaner nach der nächsten Wahl tatsächlich wirklich aufräumen, wird sich Deutschland ja nicht verschließen können, weil sonst isoliert sich's total und dann werden wir auch ganz offen über diese ganzen Versäumnisse und Verbrechen auch sprechen. Wie für mich persönlich ist das Ganze erst dann bereit, auch gesellschaftlich in die Versöhnung reinzugehen, wenn auch justiziable Dinge vor Gericht landen. Aber der Weg dorthin dauert noch ein bisschen. Das ist wohl wahr.
Sagt Dr. Gunter Frank im Gespräch mit Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erkenntnisreichen Tag und Abend. Machen Sie es gut und wir hören uns wieder hier bei Radio München.